in weniger als 30 Jahren hat sich hier das Einkommen verzehnfacht, mehr als verzehnfacht.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Heute mit einer Folge, auf die wir uns wirklich besonders freuen, denn wir haben heute wieder einen Gast mit dabei, der mittlerweile für uns sowas wie ein Riesenvorbild geworden ist. Und ich weiß auch, dass er für viele da draußen von euch auch mittlerweile ein sehr, sehr großes Vorbild ist. Und deswegen freuen wir uns unfassbar auf dieses Gespräch heute. Und deswegen möchte ich gar nicht lang um den heißen Brei herumreden und sage herzlich willkommen, Helmut Jonen.
Ja, hallo. Vielen Dank, Sebi. Hallo, René. Es freut mich, dass wir jetzt mal wieder ein Gespräch führen konnten. Ich glaube, das letzte ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Und jetzt, heute hat es mal terminlich wieder gut geklappt. Und da freue ich mich jetzt drauf.
Ja, genau, Helmut. Das Gespräch ist jetzt schon knapp über ein Jahr her. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass es heute wieder zustande gekommen ist. Und vor allem dreht sich die heutige Podcast-Folge um ein Thema, über welches Thema du auch sehr bekannt geworden bist und weshalb viele Aktionäre auch in Aktien investieren. Und zwar möchten wir uns heute in der Podcast-Folge komplett um Dividenden kümmern. Und ich habe in die letzte Podcast-Folge von dir und Maurice Borg mal reingehört und da hast du erzählt, du hast dieses Jahr oder ich glaube letztes Jahr Dividendeneinnahmen in Höhe von knapp über 300.000 Euro erzielt. Helmut, da natürlich die spannende Frage: Ist es für uns Privatanleger eigentlich auch möglich oder braucht man da ein Rieseninvestment von Anfang an?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Also man kann das schaffen, wenn man von Anfang an schon Kapital hat, weil man vielleicht, sage ich jetzt mal, glücklicher Erbe oder ich sag mal irgendwie eine nette Oma hat, die einem dann, also ich sag mal, das Depot auffüllt dann in jungen Jahren. Oder man muss eben dann im Laufe seines Arbeitslebens eben, das muss man ganz fairerweise sagen, ein überdurchschnittliches Einkommen erzielen, um natürlich dann auf solche Dividenden zu kommen. Aber ich glaube, das ist nicht die entscheidende Frage, weil die entscheidende Frage ist, die meisten Menschen haben ja kein überdurchschnittliches Einkommen, sondern ich sag mal, wenn ich das so richtig sehe, das durchschnittliche Einkommen aller Angestellten in Deutschland liegt irgendwo so bei 40.000, 42.000 Euro. Und ich sag mal, es geht ja bei diesen Dividenden oder ich sag mal, bei diesen passiven Einkünften, um finanzielle Freiheit zu erlangen, ja darum, dass du eben, ich sag mal, dein Arbeitseinkommen, wenn du jetzt durchschnittlich verdienst, ich sag mal 40.000, 45.000 Euro im Jahr, dass du dann ja, um das zu ersetzen, keine 300.000 Euro Dividenden brauchst, sondern ich meine, du könntest dann, wenn du eben, ich sag mal, als ganz normaler Angestellter mit 45.000 Euro im Jahr lebst und zurechtkommst, könntest du ja sagen, ich bin jetzt finanziell frei und an meinem Leben ändert sich gar nichts und ich höre jetzt auf. So, und es gibt also wirklich so Rechnungen, wenn du das wirklich, sage ich mal, konsequent durchziehst. Also vom ersten Tag deines Berufslebens, der ja meistens irgendwo so in den Anfangs mit 20 ist, je nachdem, wenn du noch ein Studium gemacht hast, dauert es vielleicht ein bisschen später, dann wird es mal gegen Mitte, Ende 20. Wenn du jetzt eine Berufsausbildung machst, dann wird es dann Anfang 20. So. Und dann wissen wir ja, dann liegen da so irgendwie 40 Jahre vor uns, bis wir dann Anfang, Mitte 60 sind. So, und wenn du wirklich über diese 40 Jahre dann konsequent praktisch so 10% deines Einkommens sparst, ja, dann und natürlich dann praktisch diese Sparquote auch jedes Jahr anhebst, wenn dein Gehalt, also das heißt, wenn du jetzt, ich sag mal, dein erstes Gehalt, sage ich mal, irgendwie als Auszubildender, dann, ich sag mal, 12.000 Euro im Jahr ist und du sagst, 10% davon ist 1.200, also das spare ich jetzt dann praktisch jedes Jahr und das 40 Jahre lang, dann wird das nicht funktionieren. Du musst halt, wenn dann dein Arbeitseinkommen auf 20, auf 25, auf 30.000 steigt, eben immer diese 10% Hürde mitziehen. Das heißt, wenn dein Einkommen dann 30.000 ist, solltest du auch dann eben 3.000 Euro zurücklegen. So, und das sollte dich, wenn die Börsen, ich sag mal, einigermaßen freundlich und positiv so in der Renditegrößenordnung, sage ich mal, so um die 9% laufen, wie die letzten 40, 50 Jahre, sollte das dann ausreichen, dass du dann eben praktisch, wenn du dann Anfang 60 bist, in etwa dort stehst, was du eben, ich sag mal, auch als Arbeitseinkommen hattest. Vielleicht ist es ein Tick weniger, aber du musst ja bedenken, wenn du jetzt aufhörst zu arbeiten, dann fallen dir auch gewisse Sozialabgaben weg, die jetzt von deinem Gehalt abgezogen werden. Und dann kommt ja auch noch, sage ich mal, deine gesetzliche Rente dann irgendwann mit Mitte, Ende 60 dazu. So, das heißt, also wenn einer 10% seines Gehaltes sein Arbeitsleben lang durchzieht, dann sollte er inklusive seiner gesetzlichen Rente finanziell etwas besser dastehen als zu seiner Arbeitszeit mit seinem Arbeitseinkommen. Und ich meine, darum geht es ja am Ende, wenn er natürlich mehr will. Wenn er sagt, mein Arbeitseinkommen ist dann irgendwann mal durchschnittlich 50.000 Euro, aber ich möchte später in Rente, wenn ich dann bin, 70.000 Euro haben, weil dann steigen meine Ausgaben, weil ich mehr Reisen machen will, mir mehr Luxus leisten will, dann kommt er wahrscheinlich mit Sicherheit mit den 10% nicht hin. Dann muss er sich überlegen, ob er vielleicht 14, 15%. Aber man kann das ja ausrechnen. Ja, natürlich immer mit der Unsicherheit. Keiner von uns kennt jetzt, sage ich mal, die Zukunft. Ja, also immer unter der Voraussetzung, die Börsen laufen in den nächsten 40, 50 Jahren so weiter wie die letzten 50 oder 100 Jahre. Und dann kann man auch eben, ich sag mal, Pech und Glück haben. Und in meinem Arbeitsleben war es eben, sage ich mal, auch ein bisschen Glück. Das hört sich jetzt banal an. Ich hatte in meinem Arbeitsleben, was ja nicht 40 Jahre war, sondern praktisch ja etwas kürzer, weil ich ja vorzeitig in Rente gegangen bin, konnte ich auch deswegen machen, weil eben bevor ich in Rente gegangen bin, der größte Börseneinbruch der letzten 100 Jahre war. Nämlich zwischen 2000 und 2010 hatten wir den größten Börseneinbruch seit über 100 Jahren, weil wir hatten zweimal Korrekturen von einmal knapp 50% und einmal über 50% in allen großen führenden Aktienindizes. Und das hört sich erstmal blöd an für ein Depot, ja, aber wenn du nicht dran musst an das Geld, ist es ja nicht schlimm. Aber das ist natürlich dann, wenn du dann deine Sparquoten hast. Und ich habe dann die Sparquote ein bisschen erhöht und habe natürlich plötzlich Aktien kaufen können, ich sag mal nach 2008, nach der Finanzkrise, zu Kursen, wo ich sag mal, zwei Jahre vorher geträumt hätte. Ja, das wäre genauso, als wenn du heute träumst davon, ich sag mal, Nvidia irgendwann nochmal, sag ich mal, für $120 zu kaufen. Ja, wenn du heute sagst, das könnte ja vielleicht mal passieren, dann würdet ihr mir sagen, träum weiter, Helmut. Ja, aber an der Börse ist eben alles möglich. So. Und man kann eben auch das Unmögliche, was man eigentlich gar nicht will an der Börse, nämlich einen riesengroßen Crash, ja, wo teilweise Aktien, wo, wenn dann der Index, sage ich mal, dann 55% fällt, bedeutet das ja, da gibt es einzelne Aktien, die fallen dann auch 60, 70, 80%. So. Und wenn man dann eben den notwendigen Mut hat, da einzusteigen, ja, dann kann man eben seine finanzielle Freiheit auch, wie das in meinem Fall war, schon einige Jahre vorziehen.
Also vielleicht, wenn ich da kurz eben einhaken darf, Helmut, weil ich glaube, das ist ein super spannender Punkt. Also würde, oder der beste Turbo, wenn man jetzt noch jung ist und ich sag mal noch ein Anleger ist, der sehr am Anfang steht, wie jetzt René und ich, wäre jetzt eigentlich auch wieder ein Einbruch der Aktienmärkte, oder? Also auch in der derzeitigen Situation würdest du sagen, hat sich jetzt was geändert im Vergleich zur Zeit zur Finanzkrise? Oder würdest du auch sagen, auch wenn jetzt morgen, ich meine, es ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen in der derzeitigen Situation, wir haben viele Unruhen überall auf der Welt gerade, das heißt, es könnte natürlich passieren, also es weiß niemand, was passieren wird, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten richtig mal kracht, würdest du dann auch sagen, auch das wäre eine super Einstiegsmöglichkeit jetzt für die Zukunft dann?
Das ist ja, also wir kennen die Zukunft nicht, ja, es kann jeden Tag irgendetwas Schlimmes passieren, etwas, was wir noch nicht wissen und kennen, ja, und das könnte die Börsianer dann eben in den Umstand versetzen, darüber nachzudenken, die Aktienkurse vielleicht 20, 30, 40% nach unten zu setzen. Das kann jeden Tag passieren, das muss nicht passieren, deswegen bin ich eben auch kein Freund, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, wenn ich dann mal so ein etwas skeptisch, manchmal schreibe ich ja auch mal den einen oder anderen skeptischen Kommentar, sage, hier könnte ein mögliches Risiko sehen, so, dann bekomme ich gleich eben irgendwie 40 Zuschriften, ja, soll ich denn jetzt noch aussteigen, ja, da sage ich dann allerdings, nee, wenn du langfristig investierst, nicht, weil man muss ja immer bedenken, ein plötzlicher Einbruch an den Börsen, der kann plötzlich kommen. Ja, der kann in zwei Wochen kommen, der könnte heute im Zweifelsfalle noch kommen. Kein Mensch weiß das. Ja. muss irgendwas passieren und dann kommt er heute. Ja? Also das wissen wir nicht. Es macht dann wenig Sinn, in Hoffnung auf einen Crash diese Aktien zu verkaufen, weil wenn es dann nämlich nicht passiert und die Aktien steigen vielleicht 20%, dann brauche ich 20% mehr Geld, um mir meine alten Aktien, die ich gerade verkauft hatte, wieder zurückzukaufen. Das heißt, das wirft mich eher zurück. Das Beste ist es eben, ein Depot zu haben, regelmäßig dieses Depot zu besparen und dann vorübergehend einfach, auch wenn es optisch nicht schön ist, wenn ich dann in mein Depot gucke, ja, dass ich dann eben feststelle, meine Güte, ja, und das waren doch letzte Woche noch 50.000 Euro in meinem Depot, wieso sind das jetzt nur noch 32.000 Euro, ja, so, und der Depotstand ist ja eigentlich nur dann wichtig, oder der Kurs einer Aktie, wenn ich jetzt eben Kasse machen will. Aber wenn ich keine Kasse machen will und langfristig spare, ja, soll ich sagen, Mensch, da ist jetzt der positive Effekt. Ich kann jetzt ETFs oder Aktien kaufen. Die sind dann, ich sag mal, 30% billiger als noch vor einer Woche. Ja, von meinen 100, 200 Euro, die ich einsetze, sage ich mal, die ich monatlich spare, oder ich habe jetzt wieder einen Einmalbetrag von 3.000, 4.000 Euro auf der hohen Kante. Ja, da dachte ich, da bekomme ich jetzt, was weiß ich, irgendwie, ich sag mal 5.000 Euro, da bekomme ich 50 Exxon-Aktien für, und plötzlich stelle ich fest, da bekomme ich keine 50 Exxon-Aktien für, da bekomme ich, ich sag mal, 60 Exxon-Aktien dafür. Jetzt nur als ein Beispiel. Das gilt ja für jede andere Aktie, wenn sie zurückkommt, ja. Das heißt, wenn die Aktie zurückkommt, kann ich von meinem Geld eben einfach mehr von dieser Aktie kaufen, wenn ich von dem Unternehmen überzeugt bin.
Also zusammenfassend kann man ja jetzt eigentlich sagen, einerseits ist eine finanzielle Freiheit durch Dividenden möglich, indem man einfach konstant in Aktien und ETFs investiert, und andererseits kann man noch einen riesen Hebel haben, wenn man eben solche Crash-Szenarien ausnutzt. Ja. Helmut, da jetzt nochmal eine Frage an dich mit deinem heutigen Wissen. Ja. Wie würdest du nochmal neu mit dem Investieren starten, jetzt Mitte 20er Jahren mit einem Durchschnittsgehalt von, sagen wir, 40.000, 50.000 Euro, wie würdest du da jetzt vorgehen, um dir eben solch einen Dividendenbaum letzten Endes aufzubauen?
Ja, also ich würde mal sagen, dass das Sinnvollste wäre, für, sage ich mal, wahrscheinlich 95% der Anleger, wahrscheinlich mit ETFs anzufangen. Ja, weil es ist ja immer so, ich sage immer, Aktien sollst du als Anleger dann kaufen, wenn du zwei Dinge hast, nämlich wenn du Zeit hast, dich darum zu kümmern, und wenn es dir auch Spaß macht. Ja, so, und das heißt also, wer sagt, ich spare jetzt in Aktien, und ich baue mir dann ein breiter gestreutes Portfolio mit, ich sag mal, 25, 30 Titeln langfristig oder mittelfristig auf, der braucht auch ein bisschen Zeit, sich mit den Aktien zu beschäftigen. Wenn ich einen ETF auf den S&P 500 oder auf den MSCI World kaufe, da weiß ich, das sind im S&P 500 eben 500 Werte, im MSCI World sind, was weiß ich, 1500, 1600 Werte. In dem ganz breiten, der die Emerging Markets noch mit drin, sind es ja, glaube ich, mittlerweile über 3000 Werte. So, da brauche ich mich natürlich um die Werte nicht zu kümmern. Ja, wenn ich jetzt aber sage, ich will jetzt eben 30 Werte mir aus dem S&P 500 kaufen, dann muss ich mich um diese 30 Werte eben auch ein bisschen kümmern und auch überlegen, warum ich die kaufe, in der Hoffnung, weil ich mache das dann ja auch in der Hoffnung, dass ich genau mit dieser Auswahl dieser 30 S&P 500 Werte mir erhoffe, vielleicht auch ein bisschen besser als der S&P 500 abzuschneiden, weil wenn ich das nicht erhoffe, dann wäre es ja blödsinnig, überhaupt damit anzufangen. Ja, so. Aber dazu braucht man eben ein bisschen Zeit. Dazu bräuchte man eben auch ein bisschen mehr Wissen. Und es gibt ja junge Menschen, die haben gar keine Zeit, sich dieses Wissen anzueignen, weil sie vielleicht irgendwie als Arzt unterwegs sind, berufsmäßig, oder als Rechtsanwalt. Oder, also bei mir war ja eben der positive Umstand, ich hatte auch einen stressigen Job, aber mein Job war ja im Prinzip, sich um Aktien zu kümmern, weil es meine Aufgabe war, vermögende Kunden bei unserer Bank zu beraten. Das heißt, ich musste bei Aktien praktisch 8 Stunden am Tag oder 10 Stunden am Tag up to date sein. So, und da war es natürlich naheliegend, dass ich natürlich gesagt habe, ich fange mit Aktien an. Zumal man natürlich sagen muss, als ich angefangen habe, da gab es ja noch gar keine ETFs. Das kam ja erst so in den letzten 10, 11 Jahren. Also ETF ist ja eigentlich richtig stark erst nach der Finanzkrise geworden. Ja, die sind so, das fing so an vor der Finanzkrise langsam zu wachsen, und richtig stark wurden diese ETFs eben dann nach der Finanzkrise erst. So, aber ich glaube, für 95% der Anleger wird es heute Sinn machen, ganz einfach eben mit irgendwie ein paar guten ETFs anzufangen und die einfach dann regelmäßig monatlich zu sparen.
Okay, auch jetzt ganz spannend, Thema ETS. Würdest du dann sagen, um sich eben so ein Dividendeneinkommen aufzubauen, dass man sich zum Beispiel einen ausschüttenden MSCI World nimmt oder einen thesaurierenden und den dann umzuwandeln in den ausschüttenden? Weil wir haben jetzt natürlich auch ab dem neuen Jahr ja die Problematik hier mit der Vorabpauschale, wo die Frage ist, okay, würde sich das überhaupt noch lohnen, einen thesaurierenden ETF zu nehmen oder sollte man gleich einen ausschüttenden ETF nehmen?
Also, es ist ja so, in der ganzen Zeit der letzten Jahre, wo wir keine Zinsen hatten, da war diese Vorabpauschale ja praktisch null, weil die richtet sich auch ein bisschen nach der Höhe des Zinses. Da gibt es ja so eine Formel, woran man dann eben so ein bisschen auch seine Vorabpauschale dann berechnen kann. So. Und ich sag mal, die ausschüttenden Fonds, die jetzt, also ich habe zum Beispiel so einen so einen iShares Asia Pacific Dividend. Ja, das heißt, das sagt ja schon der Name des ETFs, das ist ein Dividendenfonds. Das heißt, der hat relativ hohe Ausschüttungen. Ich habe von Vanguard den FTSE All World, der hat ja auch irgendwo Ausschüttungen, glaube ich, im Moment so in der Größenordnung knapp 4% um den Dreh herum. Das heißt, das sind relativ hohe Ausschüttungen. Da brauche ich mir, glaube ich, jetzt am Jahresende keine Sorgen zu machen, dass da irgendwie bei mir diese Vorabpauschale auf dem Bankkonto dann im neuen Jahr belastet wird. Das ist eben bei thesaurierenden Fonds eben der Fall. Oder bei Fonds, die jetzt, sage ich mal, ganz geringe, ganz tiefe Ausschüttungen haben, kann das natürlich auch passieren, dass da eben eine Vorabpauschale fällig wird. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist jetzt keine Steuer, die bezahlt wird. Also die meisten denken, das Geld geht weg und das sehe ich nie mehr wieder. Diese Vorabpauschale wird ja später beim Verkauf des Fonds, wird die ja auf die Abgeltungssteuer angerechnet. Weil es ist ja im Prinzip genau, wenn du jetzt einen ausschüttenden ETF hast, dann werden ja die laufenden Dividenden gleich besteuert mit der Auszahlung und später bezahle ich dann, wenn ich den ETF mit Kursgewinn verkaufe, praktisch nur noch den Kursgewinn. So. Und bei den Thesaurierenden ist ja praktisch Ausschüttungen und Kursgewinn praktisch drin. Und da war früher ja die Idee, da habe ich eben einen Liquiditätsvorteil. Versteuern muss man es ohnehin, aber ich habe eben bei dem Thesaurierenden diesen Liquiditätsvorteil. Ich schiebe meine Steuer eben vielleicht 20 Jahre auf oder 25 Jahre, bis ich den Fonds dann verkaufe. Dieser Gedanke funktioniert jetzt natürlich nicht mehr, weil im Endeffekt werden ja jetzt dann bei den nicht ausschüttenden Fonds diese Vorabpauschalen belastet. Und das heißt also, im Endeffekt ist das ein Weg, den der Finanzminister da eben gefunden hat, dass er gesagt hat, na, ihr Thesaurierer, ihr seid wohl so clever, ihr dachtet, ihr könnt mir ein Schnippchen schlagen, dann greife ich euch halt ins Depot, die Dividenden müsst ihr halt irgendwie dann doch vorab versteuern, auch wenn sie eben nicht ausgezahlt werden. Ja? Also ich glaube, am Ende, wenn ich jetzt einen Sparprozess über 30 Jahre in einem ETF anstoße, thesaurierend oder ausschüttend, kommt es auf selber raus. Für mich macht der Ausschüttende mehr Sinn, weil A, ich bin ja schon was älter, ich bin ja auch sozusagen erwerbs- und arbeitslos, also ich habe ja kein Einkommen. Das heißt, wenn ich jetzt in Thesaurierer investieren würde, müsste ich ja praktisch jedes Jahr ein paar Anteile verkaufen. Also das heißt, also ich lasse mir die Dividenden ausschütten. Das heißt also, das ist ja ein Teil dann meines Einkommens. Und das, was ich eben von dem Einkommen nicht brauche, kann ich eben wieder in andere ETFs oder Aktien investieren. Aber es hat auch einen anderen Vorteil für mich. Ich brauche mich jetzt nicht irgendwo vor das Internet zu setzen, diese Formeln mehr rauszusuchen und auszurechnen, was könnte denn jetzt dann meine Bank mir dann irgendwann in ein paar Wochen Anfang des neuen Jahres belasten. Weil bei mir weiß ich eben, ich kriege meine Dividende, da wird gleich die Abgeltungssteuer abgezogen. Und das, was dann auf dem Konto steht, das ist für mich, das kann ich behalten und kann es eben ausgeben oder reinvestieren. Mhm. Also okay. Bei einer Vorabschau, sonst siehst du das ja nicht und dann kommt halt irgendwann im Januar, kommt dann eben so ein Betrag X und der wird dir dann einfach kommentarlos von der Bank abgebucht. Weil das geht ja dann automatisch, das machen die Banken ja dann ganz automatisch.
Ja, okay. Aber ich glaube, damit kann man festhalten, auch wenn jetzt natürlich diese Thematik mit Vorabpauschale eher unschön ist, aber ich glaube, man kann festhalten, dieses Aufbauen eines Dividendenflusses ist durchaus auch mit ETFs möglich. Wenn wir dann aber trotzdem nochmal zum Thema Einzelaktien gehen, weil bei Dividenden könnte man sagen, wer sich nicht damit beschäftigen möchte mit Einzelaktien, einfach in den breit gestreuten ETF investieren, geht auch ausschütten und dann ist man da total fein damit. Wenn wir bei Einzelaktien bleiben, weil da muss man sich ja dann trotzdem wieder mehr Gedanken machen und dann auch wieder hier den Fokus Dividenden haben. Gibt es bestimmte Sektoren, Helmut, wo du sagst, die müssen in ein Depot, wenn ich wirklich zuverlässigen, langfristigen Dividendenzahlungen bekommen möchte?
Also Jetzt muss man immer bedenken, es gab mal so den Begriff, als die Zinsen bei Null waren, die Dividende ist der neue Zins. Das klang so ein bisschen, da kommt Einkommen, das ist sicher, da kann nichts schiefgehen, das kommt. So, aber wir wissen eben, anders als ein versprochener Zins, ja, wenn ich eben von meiner Bank eben, ich sag mal, einen festen Zins habe über Festgeld 3 Jahre, dann weiß ich, der kommt 3 Jahre, es sei denn, die Bank geht pleite, dann kommt er eben nicht. Aber das ist ja beim Unternehmen genauso so. Wenn ich ein gutes Unternehmen im Depot habe, da kann es aber sein, dass die Dividende eben nicht jedes Jahr so kommt, wie in Aussicht gestellt. Das haben wir ja während Corona gesehen, ja, wo dann eben einige Unternehmen, große deutsche DAX-Konzerne, angefangen haben, vorübergehend ihre Dividenden zu senken. Das heißt, wenn ich jetzt einen einigermaßen verlässlichen Fluss von Dividenden haben will, nicht 100% garantiert, das gibt es nicht, aber so einen verlässlichen, dass ich irgendwo, ich sag mal so in meiner Planung berücksichtigen kann, da ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass es da mal zu einer Dividendensenkung kommt, muss ich mir Unternehmen suchen, die Geschäftsmodelle haben, die halt irgendwo durch jeden Wirtschaftszyklus herlaufen. Ja? Also ich sag mal, Daimler ist so ein zyklischer Wert. Ja, wenn wir, also sagen wir mal an, wir bekommen wirklich eine kräftige Rezession im nächsten Jahr, was ich... Das will ich wissen, aber manche sagen, es gibt ein Soft Landing. So, dann sind natürlich so Zykliker wie Mercedes oder BASF in einem größeren Risiko ausgesetzt, dass dann eben Dividenden auch mal gekürzt werden müssen, als jetzt eine Nestle. Weil selbst wenn die Konjunktur stark einbricht, ja, dann gehen die Leute nach wie vor in den Supermarkt, kaufen sich eben ihre Lebensmittel, kaufen sich ihre Getränke, Mineralwasser, Kaffee. Ja? Also es gibt Werte wie Nestle, wie PepsiCo, wie Coca-Cola, wie General Mills. Das sind jetzt eben so ein paar Food- and Drink-Unternehmen, also die Getränke und Food herstellen. So, und die sind nicht so konjunkturanfällig. Ja? Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier mal Dividendensenkungen kommen. Man kann es nicht ausschließen, aber es gibt ja auch viele Beispiele. Man nennt die in Amerika ja Dividendenaristokraten. Ja, das sind eben Unternehmen, die jetzt nicht nur sogar 25 Jahre ihre Dividende nicht gesenkt haben, sondern die sogar, und das ist ja auch wichtig, weil die Preise steigen ja, wir haben ja Inflation, das Dividendeneinkommen soll ja auch steigen, sondern die jetzt sogar seit 25 Jahren ununterbrochen jedes Jahr ihre Dividende angehoben haben. Ja. So, in Amerika nennt man die Dividendenaristokraten. Hier in Europa haben wir dafür keinen Begriff, aber solche Unternehmen gibt es ja auch in Europa. Nestle ist zum Beispiel so ein Beispiel. Da hatte ich gerade vor ein paar Tagen eine kurze Story drüber gemacht. Ich habe Nestle 1996 gekauft, also praktisch vor 27 Jahren. Ja, und seitdem gibt es jedes Jahr eine höhere Ausschüttung. Und ich hatte ja vor ein paar Tagen mal so eine Story gemacht. Also damals, als ich die erste Dividende bekam, da war die bei 0,265 Rappen. Und jetzt sind wir bei 2,95 Franken pro Aktie. Das heißt, also diese Dividende ist auch, sage ich mal, über die 26, 27 Jahre jetzt um ich glaube, es waren so um die 9% gestiegen jedes Jahr. Ja, also das heißt viel stärker als ein Arbeitseinkommen, wo du dann, ich sag mal so, irgendwie deine 3% Gehaltserhöhung, 3-4% Gehaltserhöhung bekommst. Ja, jetzt gibt es ein bisschen mehr Gehalt, weil eben jetzt die Gewerkschaften sagen, wir haben eine Inflation. Aber man sieht ja, wie schwer sich die Gewerkschaften tun, jetzt mal 5-6% Gehalt durchzuziehen. Sie kriegen das teilweise, wenn die Firmen das zahlen können. Aber der Durchschnitt ist ja eher irgendwo zwischen 3-4%. Und eine Nestle hat durch alle Zeiten in den letzten 27 Jahren praktisch über 9% im Schnitt jedes Jahr die Dividende angehoben.
Sowas ist natürlich der Traum aller Anleger.
Du hast das ja gesagt. Also, da gibt's viele Träume. Also ja. Nestle ist so eine, Coca-Cola gehört dazu, eine Procter & Gamble gehört dazu. Ich weiß nicht, man müsste mal gucken. Ich glaube, in diesem S&P 500 sind das irgendwie weit über 20, 25, 30 Werte. Aber auch da muss man sagen, es ist keine Garantie. Ja, weil es gibt Unternehmen, zum Beispiel während Corona, als der Ölpreis ja praktisch mal kurz sogar auf Null fiel, hat Royal Dutch die Dividende gesenkt und das war das erste Mal seit 75 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also auch, dass man 25 Jahre Dividendenaristokrat ist, schützt natürlich am Ende nicht davor, dass es irgendwann auch mal ein Unternehmen da erwischen kann, was Dividendenaristokrat ist und dann eben doch mal irgendwann, weil die Geschäfte halt doch schlecht laufen, die Dividende senken müssen. Ja. Aber wenn man eben so Geschäftsmodelle nimmt, wie eben Procter & Gamble sind ja auch Konsumgüter, die wir praktisch jeden Tag brauchen. Ja, das eine ist Lebensmittel, das andere sind, Colgate ist so ein Wert, ja, Zähne putzen tun wir uns immer. Ja, das, so, wenn ich dann irgendwie eine gewisse Konstanz und eine gewisse Sicherheit in mein Einkommen, mein Dividendeneinkommen bringen möchte, sollte ich eben relativ stark eben in solchen Aktien gewichten, ja. So, die größten Dividendenerhöhungen habe ich natürlich, ich sag mal, bei etwas riskanteren Wachstumstiteln, wenn ich da eben richtig liege. Also ich sag mal, ich habe bei einer Microsoft wahrscheinlich in den nächsten 5 oder 10 Jahren wahrscheinlich höhere, deutlich höhere Dividendenanhebungen jährlich als jetzt, sage ich mal, bei einer General Mills oder bei einer Procter & Gamble oder bei einer Coca-Cola. Aber ich weiß natürlich heute nicht, ob irgendwo, sage ich mal, bei Microsoft morgen irgendeiner um die Ecke kommt. Ja, und das komplette Geschäftsmodell von Microsoft disruptiert. Wir haben jetzt einen sehr schönen aktuellen Beispiel mit Novo Nordisk, diesem total erfolgreichen. Ja. Vor ein paar Jahren haben alle gesagt noch, Dialyse ist ein sicheres Einkommen. Ja. Also wenn du Nierenversagen hast, also es ist eine brutal harte Krankheit, du kannst nur überleben, indem du eben dann praktisch 2-3 Mal die Woche an so eine Dialyse ran musst. Und da war ja Fresenius eben einer der ganz Großen. Ja. Und jetzt habt ihr mal gesehen, vor ein paar Tagen ganz aktuell, ich meine, die Dividenden sind da im Feuer. Und jetzt sind ja die Aktien kräftig gefallen, ich glaube 10-15% an einem Tag alleine, weil jetzt praktisch eventuell so ein Wert, wo man dachte, das sind eigentlich fast druckreife Dividenden, die Fresenius da zählt, praktisch eventuell eben disruptiert werden, weil das wäre sicherlich ein Segen für Menschen mit Nierenversagen, wenn sie dann nicht mehr da 2-3 Mal im Krankenhaus, 2-3 Mal die Woche ins Krankenhaus zur Blutwäsche müssten, weil man das jetzt eben medikamentös irgendwie anders regeln kann. Ja? Also das heißt, da wo viel Forschungsaufwand ist im Pharmabereich oder in der Technologie, wo sich eben die Dinge, ich sag mal, alle 5 bis 10 Jahre verändern, ist natürlich das Ausfallrisiko auch höher als jetzt eben, also ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass morgen sich irgendeiner, also das wäre Wahnsinn, wenn ein Investor das machen würde, wenn er sagt, mein Ziel ist es jetzt Procter & Gamble und Nestle Konkurrenz zu machen. Ja, die haben so große Burggräben mit ihrer Marketingmacht, wie sie eben in diesen Märkten eben vernetzt sind, ja, dass es Wahnsinn wäre, dass da jemand reingeht und sagt, ich versuche da jetzt da Procter & Gamble da, ich sag mal, mit Pampers das Wasser abzugraben, ja. Ja, bei einer Technologie ist das was anderes. Ja, ich meine, wir sehen es ja. Ich meine, das, was heute Nvidia ist, das war vor 20, 25 Jahren IBM und Intel. Ja, IBM läuft unterdurchschnittlich, da steigt wenigstens noch die Dividende. Intel steigt jetzt nicht mehr durchschnittlich, die steigen jetzt gar nicht mehr, die fallen jetzt unterirdisch und die haben die Dividende gekürzt. Ja? Und hättest du also einem Intel-Investor, das ich sag mal vor 25 Jahren gesagt, kannst du dir mal vorstellen, dass irgendwann dann mal eben Intel auch wirklich so in schweres Wasser kommt, dass sie die Dividende eben halbieren müssen oder mehr als halbieren müssen? Da hätte man gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, das ist doch das. Und das ist genauso, wie wenn du heute die Frage aufwirfst, ist es überhaupt denkbar, dass Apple eben vielleicht auch mal in ganz schwierige Wasser kommt, ja? Ich hatte vor ein paar Tagen aber in der Story geschrieben, Apple war ja schon mal fast unter Wasser, ja? Apple war fast abgesoffen praktisch. Das war auch so Ende der 90er Jahre. Da war Apple fast abgesoffen. Und heute wissen wir, es ist das teuerste Unternehmen, was es gibt, ja? So, sowas wirst du bei Nestle und Coca-Cola eher nicht finden, ja? Da hast du dann diese Konstanz. Während eben dann andere Segmente eben natürlich, wenn es gut geht, sehr viel größere Chancen auf höhere Kurse und auch höhere Dividenden in Aussicht stellen, aber natürlich auch ein höheres Risiko des Scheiterns in sich bergen praktisch.
Ja, okay. Aber würdest du dann sagen, Helmut, es macht jetzt trotzdem dann auch noch Sinn, so Unternehmen wie jetzt Nestle oder Coca-Cola zu kaufen, oder sind die mittlerweile schon so groß, dass die auch vielleicht gar nicht mehr so das Wachstum erzielen können, wie jetzt vielleicht in den letzten 20 Jahren, und man muss sich trotzdem irgendwie eher an kleineren Unternehmen investieren, weil du meintest jetzt vorher, du hast Nestle, glaube ich, 96 gekauft, da waren wir zum Beispiel noch gar nicht auf der Welt. Da war Nestle natürlich noch viel kleiner und hatte ganz anderes Potenzial.
Was du dann eben nicht wissen konntest, weil das nehme ich dir auch nicht übel, dass du dann 1996 nicht in die Zeitung geguckt hast. Ja. Aber Nestle war, es ist kaum zu glauben, Nestle war auch 1996 schon das größte Nahrungsmittelunternehmen der Welt. Sie sind es halt heute immer noch. Und genau dasselbe gilt für Procter & Gamble. Ja, also ich hatte mal ein Trainee-Programm bei der Commerzbank. Ja, das war nicht in Bonn, das war ein bisschen außerhalb von Bonn. Und da bin ich mal so 3 Monate durch alle Abteilungen, eben durchs Wertpapiergeschäft, Privatkundengeschäft, Kreditgeschäft so. Da war ich dann in der Firmenkundenabteilung und da sagte dann der Leiter der Firmenkundenabteilung, er würde mich heute in ein Gespräch nehmen mit dem wichtigsten Firmenkunden, den die Commerzbank in dieser Region hier hat. Das wäre ein Unternehmen Procter & Gamble. Da würde der Finanzchef, also der Finanzchef des deutschen Unternehmens eben kommen. Sagte ich, Procter & Gamble habe ich nie gehört. Dann sagte er, ja, das ist unser Abstand, mit Abstand unser größter Firmenkunde. Die machen sowas wie Pampers. Ach, die sind das, ja. Und da sagte er, ja, die sind in dem Bereich, sind die Weltmarktführer. Also auch Procter & Gamble, ja, also wenn da sich eben der Firmenkunde, der Finanzchef zum Besuch bei der Commerzbank anmeldete, dann standen die praktisch bei dir, da standen die ganzen Firmen, bei den Kunden durfte man nicht verlieren, es war eben der größte und wichtigste Kunde in dem Segment. Also auch schon, und das war 1983, 84, also vor 40 Jahren, war Procter & Gamble in dem Bereich, wo sie heute Weltmarktführer sind, waren sie das auch. Sie sind halt immer größer geworden. Ja? Und das ist mit Nestle so, das ist übrigens auch mit Mercedes so. Ja, nehmt euch mal eine Bilanz von BASF aus dem Jahre BASF war 1982 auch schon der größte Chemiekonzern der Erde. Und er ist heute immer noch der größte. Ja, er riskiert möglicherweise, dass er das jetzt an Dow verliert, weil eben der Standort Deutschland, gerade das Werk Ludwigshafen, natürlich bedingt durch die ganz hohen Energiepreise eben immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Aber vor 40 Jahren war BASF der weltgrößte Chemiekonzern und heute ist er das auch noch.
Okay, Wahnsinn. Ja, ja, man sieht es immer nur, wenn man den Vergleich anschaut, zum Beispiel, was die größten Unternehmen allein anhand der Marktkapitalisierung vor 10 Jahren, vor 20 Jahren und vor 30 Jahren waren. Da waren die Summen der Marktkapitalisierung natürlich viel geringer. Ja. Was ich mich halt immer frage, geht es dann immer so weiter ins Unendliche oder gibt es irgendwann mal einen Cut, wo man sagt, das war es jetzt, sag ich mal, mit steigender Weltbevölkerung etc. Ja. So lange wird das Ganze wahrscheinlich auch ansteigen.
Jetzt sag mal, was jetzt in 100 Jahren ist, weiß natürlich niemand, aber ich sag mal, du hast vollkommen recht, wir brauchen eben, um weiteres Wachstum zu haben, brauchen wir eben einfach mehr Menschen und wir brauchen eben auch mehr Wachstum. So, wir wissen noch, ich sag mal so, zumindest so bis 2060 wird die Weltbevölkerung noch steigen. Das heißt also, es kommen mehr Menschen hinzu. Aber ich bin dann selbst nicht so negativ, weil es gibt dann ja Leute, so ab 2060 wird dann die Weltbevölkerung langsam kippen. Ja, ich sag mal so, bei uns in Deutschland oder in Japan, da kippt sie ja jetzt schon de facto. Also wenn wir jetzt nicht so viel Zuwanderung in den letzten 1-2 Jahren gehabt hätten, würde unsere Bevölkerung hier in Deutschland schon schrumpfen. Ja, in Japan ist das so. Und alle haben ja jetzt Angst, dass eben in China irgendwann der große Schrumpfungsprozess beginnt. Ja? Und das sieht demografisch heute so aus, als wenn der irgendwann so um das Jahr 2060 auch beginnt. Jetzt muss man natürlich bedenken, ich sehe es trotzdem nicht so negativ, weil in China sind eben 1,4 Millionen Menschen, davon sind aber noch 700 Millionen Menschen relativ arm. Also selbst nach chinesischen Verhältnissen, nach unseren Verhältnissen sind sie bettelarm. Das heißt, also ich sag mal, Hartz IV ist dagegen viel. Ja? Also wenn du mal siehst, Hartz IV sind irgendwie 500 Euro, ja? Das sind 15 Euro am Tag. Ja? Also es gibt in China ein paar hundert Millionen Menschen, die haben weniger als diese 15 Euro oder 15 Dollar am Tag. Also aber die können ja auch noch, wie eben die andere Hälfte der chinesischen Bevölkerung, noch wohlhabend werden. Ja. So. Und ich schließe das durchaus auch nicht aus, dass das passiert, auch wenn wir im Moment natürlich so China so ein bisschen alle diese großen Sorgen haben, weil eben dort eben die wenige Leute in der KP immer mehr Macht an sich reißen, sich auf Lebenszeit jetzt da ernannt haben. Wenn wir langfristig das sehen, bin ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass eben die Chinesen da wieder auf diesen alten Wachstumspfad zurückkommen, weil die chinesische Regierung hat ja eigentlich das Ziel, Amerika als Nummer eins abzulösen. Das können sie aber nur mit einer funktionierenden Wirtschaft. Also wenn sie jetzt die Wirtschaft zu sehr reglementieren, zu sehr an die kurze Leine nehmen, dann werden sie dann werden sie wirtschaftlich ins Stottern kommen. Das kommen sie ja jetzt ein bisschen mit ihrer Immobilienkrise auch schon. Also sie müssen eigentlich alles dafür tun, dass die Wirtschaft rund läuft. Und wenn die Wirtschaft rund läuft, ja, dann wachsen die Aktienmärkte, dann wächst die Wirtschaft. Und selbst wenn die chinesische Bevölkerung nicht mehr wächst und anfängt dann zu schrumpfen irgendwann in 40 Jahren oder so, ja, habe ich ja immer noch sehr, sehr, sehr viele Menschen, die ich eben aus der Armut herausholen kann. Das heißt, denen verschaffe ich Kaufkraft. Die stehen ja heute eben nicht zur Verfügung. Ja, es gibt manche, die sagen dann eben, ja gut, Coca-Cola war halt so ein gewaltiges Wachstummodell, weil ich sag mal, vor 50 Jahren gab es Coca-Cola in Amerika und hier in Deutschland und in Europa, wo dann eben schon ein bisschen Wohlstand war. So, aber mittlerweile gibt es ja Coca-Cola auch in Indien. Aber auch in Indien gibt es ja noch hunderte von Millionen Menschen, die gönnen sich Coca-Cola heute noch nicht mal leisten. Ja, das heißt also auch für diese globalen Konzerne sind ja durchaus auch noch Wachstumsmöglichkeiten da. Ja. So. Die werden sich irgendwann mal möglicherweise abflachen. Aber Wachstum ist ja eben am Ende, also weil noch wächst die Weltbevölkerung und noch muss man ja bedenken, haben wir, ich müsste jetzt mal gucken, aber es sind sicherlich irgendwo 2,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde, also gut 30% der Weltbevölkerung, die jetzt wirklich nach Definition wirklich arm sind, die an diesem Konsumprozess, ja, dass wir uns eben, ich sag mal, Coca-Cola leisten können, dass wir uns Autos kaufen können, dass wir uns Louis Vuitton-Produkte als Luxusprodukte irgendwann so, ja, also es gibt hunderte von Millionen Chinesen, die würden gerne eine LVMH, also eine Louis Vuitton-Handtasche haben, aber das ist weit weg jeder finanziellen Möglichkeiten. Ja, aber die Menschen dorthin zu bringen. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Da ist noch viel Luft nach oben.
Dann sind wir auf jeden Fall weiter bullisch, was Dividendenaktien angeht. Helmut, jetzt in den letzten Tagen, Wochen sind ja die Aktienmärkte oder einzelne Titel auch etwas zurückgekommen und darunter natürlich auch ein paar Konsumgüteraktien oder auch allgemein Dividendenaristokraten oder Dividendenkönige. Gibt's denn da gerade bei dir so 2-3 Aktien, wo du sagst, boah, da würdest du vielleicht bald mal wieder zugreifen?
Ja, also ich sag mal, 2, über die ja jetzt auch so in dieser Community diskutiert wurde in den letzten Tagen, war ja eben immer mal wieder diese General Mills und dann diese PepsiCo. Ja, so bei General Mills muss ich sagen, das ist sicherlich ein Titel. Der liegt ja jetzt irgendwo wieder bei knapp 3,5% Dividendenrendite, ist auch so einer, der dann eben, ist kein Dividendenaristokrat, weil sie hatten vor ein paar Jahren mal so eine Phase von 2-3 Jahren, da haben sie die Dividende nur gehalten, dann haben sie jetzt die Erhöhungen wieder aufgenommen und vorher haben sie auch regelmäßig. Die haben dann aber einfach mal so, weil die hatten einige Akquisitionen gemacht in einige neue Food-Bereiche und das hat eben Kapital absorbiert und da haben sie eben für 2 Jahre, 2,5 Jahre die Dividende eben konstant gehalten und jetzt fangen sie an, die Dividenden wieder zu erhöhen, haben das gerade vor ein paar Wochen gemacht. So, die ist ja deutlicher zurückgekommen. Die ist ja deutlicher, also eine PepsiCo, die ist jetzt ein bisschen zurückgekommen. Ja, also ist von den Bewertungen auch noch höher. Also wenn ich jetzt heute mich entscheiden würde, eben, ich sag mal, dann würde ich mich da, sage ich mal, für eine General Mills entscheiden. Und dann muss man mal sagen, es gibt ja auch andere Werte. Also mir gefallen jetzt zum Beispiel diese beiden Pharmaketten in Amerika sehr gut, diese CVS und diese Walgreens. Ja, beide sind deutlich zurückgekommen. Also Walgreens natürlich viel dramatischer. Muss man sagen, Walgreens hat auch mehr Probleme im Moment. Aber wenn man sich mal die Bewertung guckt, also heute kamen ja die Zahlen von Walgreens, die richtig schlecht waren. Und ich sag mal so, der Gewinn jetzt fürs nächste Jahr ist nochmal ein bisschen zurückgenommen worden. Die Analystenerwartungen waren sowieso schon tiefer. Also man geht jetzt davon aus, irgendwo 3,30 bis 3,50 Gewinn je Aktie. Nur ihr müsst mal gucken, wo die Aktie ist. Die ist irgendwie bei 22 Dollar. Also wir sind hier im tiefen einstelligen KGV-Bereich. Ich hab in beide Aktien in den letzten Monaten investiert, CVS, weil auch die hat sich ja, glaube ich, fast halbiert mittlerweile. Aber die bessere Qualität ist sicherlich die CVS. So, aber Walgreens ist halt so ein Turnaround. Also wenn denen dieser Turnaround wieder gelingt, haben die natürlich ein viel stärkeres Potenzial nach oben. Und ich sag mal, wenn es denen nicht gelingt, dann tut mir das zwar ein bisschen weh als Walgreens-Aktionär, aber davon würde dann wieder CVS als größter Konkurrent, weil die beiden ja praktisch diesen Apothekenmarkt eben beherrschen in Amerika. Das sind ja die beiden absoluten Marktführer da. So, ich glaube, am Ende beide werden es schaffen. Und wenn es Walgreens eben sich abzeichnet, die haben ja jetzt einen neuen CEO, den sie bekommen haben, der jetzt in wenigen Tagen das wurde gestern offiziell verkündet, als das Gerücht hochkam, hat die Aktie schon deutlich positiv darauf reagiert, weil man dem Mann eben auch da ein gewisses Zutrauen und Vorschusslorbeeren gibt, sondern muss man mal gucken, was die dann machen, wenn er jetzt anfängt. Aber das ist das, also, und ich meine, das ist ja auch etwas, was eigentlich, ich sag mal, etwas sehr Stabiles ist. Ja, also ich meine, so diese Apothekenketten, oder man kann in Amerika auch eine Walmart nehmen, wobei Walmart ist relativ von der Bewertung im Moment etwas hoch. Ja, aber wenn so eine Walmart mal 20% oder so runterkommt oder 25%, und das kann immer mal passieren, ja. Dann ist, weil das gehört ja auch da irgendwie zur Versorgung der Menschen dazu. Wir brauchen ja nicht nur eben die Nahrungsmittel von Nestle, sondern wir brauchen dann ja auch, sage ich mal, eben die Walmarts in Amerika. Oder wenn man hier in Deutschland sieht, da kannst du sowas nicht kaufen, aber da gibt es ja sowas wie Lidl und Aldi, ja. Und ich meine, wie reich man damit werden kann, sieht man ja jetzt wieder am letzten Manager-Magazin. Ja, die reichsten Deutschen sind mal wieder unter anderem eben die Familie, die Lidl betreibt, und die Aldi-Familien. Ja, die, also man sieht mit Supermärkten, ja, das ist klar, man hat es ja auch in Corona gesehen, alles stand still, ja, nur im Aldi und so und im Lidl haben sie sich alle gedrängt, ja, und da sind die Umsätze hochgegangen, weil wir brauchen diese Unternehmen schlichtweg, um eben zu überleben. Ja, das heißt, wir brauchen die Unternehmen, die Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen, die uns die Getränke und die Lebensmittel eben produzieren, aber wir brauchen natürlich auch die Verteiler, ja, weil Coca-Cola wird uns das jetzt irgendwie nicht direkt ins Haus schicken.
Noch nicht zumindest, vielleicht ja irgendwann mal. Ein Name, Helmut, der auch zurzeit viel rumgeistert in dieser Community und in dieser Instagram-Bubble, sage ich einfach mal, ist der Name der Aktie LVMH. Auch darüber hast du neulich was geschrieben. Da würde es mich persönlich noch interessieren, wie du LVMH gerade siehst.
Also da hatte ich, also bei LVMH, da flacht ja im Moment dieses starke Wachstum, ja. Da sieht man eben den Unterschied zu einer Coca-Cola. Die trinke ich immer, aber man merkt jetzt eben, selbst im Luxussegment erste Bremsspuren. Ja, das Geschäft läuft vorübergehend nicht mehr so sauber und so mit den Wachstumsraten, also das heißt, also im Endeffekt ist das Unternehmen hochprofitabel. Das Einzige, was eben den Aktienkurs jetzt, ich sag mal, in den letzten 2-3 Wochen von 900, jetzt gestern waren wir dann ja irgendwo bei unter 700, weil die Zahlen ja dann vorgestern kamen. Also wenn man sich die Bewertungen anguckt, sage ich mal, ich hatte gestern mal so geschrieben, naja, mit ein bisschen Glück geht es vielleicht mal 600. Also wenn sie auf 600 korrigiert, dann hätte sie ungefähr ein Drittel verloren. Ja? Und dann wäre sie auch so vom Fundamentalen, wenn sie dann auch wieder robustes Wachstum bringt, schon vertretbar für ein Investment. Also jetzt würde ich mal sagen, jemand, der die Aktie noch nicht hat, der kann auch mal etwas früher kaufen, wenn sie vielleicht noch etwas höher steht. Jemand, der sie hat, dem kann es ja egal sein, jemand, der eine Position hat, sagt, da würde ich sagen, okay, da würde ich dann wirklich erst nachkaufen, wenn es wirklich unter 600 geht. Also ich dann sage, ich habe dann ein gutes Unternehmen im Depot, ja, weil ich glaube eben, das Unternehmen ist ein erstklassiges Unternehmen. Ich habe mal vor ein paar Wochen geschrieben, ein bisschen ein kleines Unsicherheitsfenster sehe ich eben über der Nachfolge, weil es gibt ja 5 Kinder, die eben dort die Nachfolge antreten sollen. Und der jetzige CEO, der Herr Arnault, der bereitet die Kinder darauf relativ, sage ich jetzt mal, brachial vor. Also das ist, also die Kinder stehen untereinander wirklich im Wettbewerb, wer ist der Beste von uns 5, weil am Ende kann es ja nur einer bekommen. Weil du kannst nicht nachher 5 Co-CEOs da haben. Ja, das wird eine Katastrophe für ein Unternehmen. Du brauchst am Ende immer einen, der, das ist auch jetzt so, also zum Beispiel der Herr Arnaud trifft sich eben jeden Monat zu einem ausgiebigen Mittagessen mit seinen 5 Kindern. Da besprechen sie zwar die Strategie, aber am Ende entscheidet er ganz alleine. Ja, er hört sich seine 5 Kinder an, die 5 Kinder hören sich ihren Vater an und er entscheidet dann. Ja, so. Und in Zukunft muss es eben eins dieser 5 Kinder machen. Ja, und da hast du natürlich, ich sag mal, möglicherweise Konflikte. Ich meine, alle werden ja große Aktionäre sein. Also ich habe schon manchmal Fälle in so Familienunternehmen erlebt, ja, wenn dann eben ein Kind dann praktisch den Stab dann übernimmt, selbst wenn es dann erfolgreich ist, dass der Aktienkurs trotzdem möglicherweise, ich sag mal, 1, 2, 3 Jahre fällt, weil vielleicht die anderen Kinder frustriert sind und ihre Aktien möglicherweise auch verkaufen und sagen, ich mache dann was anderes mit dem Geld. Ja, also das sind jetzt alles so Zukunftsspekulationen. Also er bereitet die Kinder darauf vor, er geht da relativ hart mit den Kindern vor. Es geht immer nur das Beste. Ja? Also das andere, also das sieht man mal, wie er so, deswegen ist das Unternehmen auch so groß geworden. Ja? Also bei ihm ist immer nur das Beste genug. Also er ist ja ein begeisterter Tennisspieler. So, und er will eben einfach gut sein. Und deswegen nimmt er sich nicht irgendeinen Tennislehrer, sondern er nimmt sich Roger Federer. Ja? Und er hat so viel Geld, dass er sich Privatstunden bei Roger Federer eben leisten kann. Und Roger Federer fliegt dann regelmäßig ein und trainiert ihn. Ja. So, also das zeigt aber so ein bisschen, aber das brauchst du auch, also wenn du nicht wirklich sagst, ich möchte der Beste sein. Ja, ich meine, Steve Jobs hat mal gesagt, in dem, was ich mache, muss ich der Beste sein. Ja, und was hat er damit gemacht? Apple zum wertvollsten Unternehmen. Was hat Herr Arnaud mit LVMH gemacht? Es war eine Zeit lang auch jetzt Europas teuerstes Unternehmen, jetzt ist Novo Nordisk etwas teurer. Ja, und Herr Arnaud war ja auch mal eine kurze Zeit, als dann LVMH bei 900 Euro stand, sogar mal kurz für ein paar Wochen der reichste Mann der Welt. Ja, weil er eben so viele Aktien von LVMH hat. Ich glaube, so, du musst das auch so machen. Ja? Also wenn du, anders funktioniert es nicht. Also du musst dann also schon diesen unbedingten Willen haben, auch dann wirklich in deinem Feld der Beste zu sein, wenn du wirklich eben so ein Vermögen aufbauen willst. Und da bereitet er seine Kinder vor und bei Herrn Arnaud geht das eben alles. Es muss alles, was gemacht wird, muss das Beste, Schnellste und Höchste sein.
Okay, mega spannend. Ich meine, da gibt es auch die Geschichte von Gucci, was ja auch mal ein Familienunternehmen war, das ja dann eigentlich auch komplett in die Brüche gegangen ist, weil man sich da wegen der Zukunft bzw. Nachfolge nicht ganz so einig war und wo es noch den ein oder anderen Einflussfaktor gab. Und mal schauen, ob es bei LVMH auch passiert. Das wäre natürlich eine krasse Story, aber glaube ich jetzt mal weniger. Aber jeder, der die Story vielleicht von Gucci noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal im Internet nach. Auf jeden Fall echt mal spannend zu sehen, wie so ein Familienunternehmen letzten Endes in die Brüche gehen kann, obwohl ja Gucci immer noch eine sehr erfolgreiche Marke ist, aber vom Familienunternehmen jetzt zu einem größeren Börsenunternehmen geworden ist. Ja.
So, ich sag mal, der Übergang eines Unternehmens, wenn es eben sehr stark in Familienhänden ist, hat immer gewisse Risiken. Ja? Deswegen werden ja oft auch Unternehmen, wenn sie dann größer werden, auch irgendwann mal Publikumsgesellschaften. Ich meine, ein schönes Beispiel, Siemens ist ja auch mal ein Familienunternehmen gewesen. Und ich meine, heute liegen immer noch so, ich sag mal, 5-6% der Siemens-Aktien bei eben, sage ich mal, Mitgliedern der Familie Siemens. Aber durch Kinder, Enkelkinder, Enkelkinder wird ja die Familie auch immer größer. Ja? Und du kannst es nachher unmöglich machen, dass du irgendwann mal dann, ich sag mal, da 65 Leute hast, die sagen, wir sind alle Siemens, wir heißen alle Siemens. Und deswegen wollen wir auch alle jetzt bei dem führen. Also es ist dann, bei BASF ist das genauso. Da war eben der Kurt Engelhorn, der das gegründet hat. Ja, das war eben die Familie Engelhorn. Und die haben sich dann auch immer weiter zurückgezogen. Ja, und heute ist BASF eine Publikumsgesellschaft. Das ist bei Siemens so. Beispiel Walmart in Amerika. Gut, da sind eben die Erben von dem Sam Walton, dem Gründer von Walmart, immer noch, dass sie große Unternehmensanteile haben. Aber Unternehmen werden nachher immer größer und dann eben immer breit, auch bei Microsoft. Das wurde ja anfangs von Bill Gates dominiert und seinem Mitgründer. Und Bill Gates hat ja dann über die Jahre eben dann auch nach und nach Microsoft-Aktien verkauft. Er hat immer noch relativ viele. Oder in Deutschland SAP. Das waren ja auch nur eine Handvoll Leute, die SAP gegründet haben, die heute immer noch Aktien besitzen, aber weniger Aktien. Und es ist eben heute eine breit aufgestellte AG. Also es ist sowieso so, dass fast jede große Aktiengesellschaft, wenn du in die Historie gehst, mal als kleines Unternehmen gestartet ist. Ja,
Helmut, abschließend zwecks den Dividenden hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar steigen ja die Zinsen aktuell immer ein bisschen weiter und manche Banken auch hier in Deutschland bieten mittlerweile auch Zinsen auf Sparanlagen in Höhe von knapp 4%. Ist das eine gute Alternative zu Dividendenaktien, deiner Meinung nach?
Kurzfristig ja, langfristig nein.
Okay.
Also, ich will dir ganz kurz das Beispiel. Ich stelle dir mal eine Frage. Ich habe einen Job für dich.
Okay. Ja?
So. Und der wird richtig gut attraktiv bezahlt. Und dann guckst du dir den Arbeitsvertrag an und sagst, Helmut, der gefällt mir, den möchte ich antreten. Aber Helmut, ich habe eine einzige Bitte. Eins gefällt mir an diesem Arbeitsvertrag überhaupt nicht. Kannst du bitte schriftlich für die nächsten 25 Jahre jede Gehaltserhöhung bei mir ausschließen? Und dann unterschreibe ich den. So, wenn du 4% Zinsen, eine Festgeldanlage machst, also über ein Jahr oder sagen wir, der Zins bleibt jetzt so. Ja, also wir wissen ja nicht, also es gibt manche, die sagen, die Zinsen werden nächstes Jahr wieder fallen. Manche sagen, die Zinsen sind jetzt auf dem hohen Sockel. Manche sagen, die Zinsen werden noch ein bisschen steigen. So, aber das bedeutet ja, wenn ich heute Festgeldanlage mache mit 4% und wir merken jetzt wirklich, wir sind auf einem Sockel, wo die 4% jetzt so ziemlich am Peak sind, vielleicht kriegen wir da noch 4,2 oder 4,5% und dann haben wir den Sockel und dann bleibt das so. Über 2, über 5 oder 6, über 8 Jahre. Dann macht es eigentlich mehr Charme, eine General Mills zu kaufen. Da bekommst du jetzt, sage ich mal, nur 3,5% Verzinsung auf dein Kapital. Aber wenn General Mills die Dividende jedes Jahr 5 oder 6% erhöht, ja, das heißt, irgendwann nach 2, 3 Jahren wird ja in Bezug auf deinen Einstand, ja, die Dividendenverzinsung und Auszahlung deutlich attraktiver. Ja. Also ich sage immer, es gibt ja tatsächlich Kunden, die kaufen jetzt, ich sag mal, 20-jährige oder 10-jährige Bundesanleihen, weil sie jetzt, was weiß ich, irgendwie 3,5% bekommen. Das sage ich immer so, deswegen dieses Beispiel gerade. Die verhalten sich so, als wenn sie sagen, ich möchte gerne einen attraktiven Job bei dir haben, aber nur, wenn du mir garantiert versprichst, dass du mir niemals in den nächsten 10 bis 20 Jahren, wenn du mir das Gehalt erhöhst, bin ich weg. So, jetzt mal ganz ehrlich, welcher Angestellte würde so einen idiotischen Arbeitsvertrag unterschreiben, aber jemand, der, sage ich mal, eine 20-jährige Bundesanleihe kauft, ja, oder eine 30-jährige amerikanische Staatsanleihe und da, ich meine, ich weiß, wo wir da irgendwo stehen, ich sage mal so bei 4,5% oder so, ja, der weiß ganz genau, was er hat. Er hat 4,5% die nächsten 30 Jahre. Und das wird ja nicht mehr. Ja, der Satz bleibt immer bei viel so. Und wir hatten ja gerade über Nestle gesprochen, ja, vor 26, 27 Jahren 0,265 Rappendividende, heute 2,95. Nächstes Jahr im Jahr 27, dann wird die Dividende, sage ich mal, irgendwo bei 3,05 oder ich sag mal 3,10. Das heißt also, in weniger als 30 Jahren hat sich hier das Einkommen verzehnfacht. Mehr als verzehnfacht, von 26 Rappen auf jetzt über oder auf gut 3 Franken. Ja, das ist eine Verzwölffachung. Ja, so 4% Zins auf eine 30-jährige Anleihe sind 4% Zins 30 Jahre hintereinander. Ja, garantiert jedes Jahr. Garantiert wird der Verlust. Ja, ich meine, wenn du dann noch 2-3% Inflation abziehst und die Steuer, dann musst du sagen, dann hast du 30 Jahre lang Geld gewechselt. Ja, das heißt, du bist nur, das ist ja auch etwas, man muss ja, das hatten wir so ein bisschen vergessen, über die Nullzinsen, die wir 10 Jahre hatten, ja, dass ja wichtig ist, die Betrachtung auch mal nach Inflation. Ja, und da merkst du nämlich, gerade wenn du jetzt langfristig investierst und wenn wir jetzt sagen, wir sprechen hier mit jungen Anlegern, die 20, 30 Jahre, 35 Jahre Anlagehorizont haben, ja, dann ist eigentlich dieses Sachvermögen, Aktie und ETF das Einzige, womit du aus der Historie überliefert überhaupt es schaffst, nominal dein Vermögen nennenswert zu steigern. Ja, also mit reinen Festgeldanlagen oder mit irgendwelchen kurzlaufenden Bundesanleihen. Also mit Festgeld schaffst du es gar nicht. Mit Bundesanleihen, wenn du einen einigermaßen attraktiven Zins hast und der Zins wird jetzt wieder attraktiver, da kannst du dein Geld vielleicht erhalten. Aber du hast am Ende, ich habe gerade mal, das wäre vielleicht, damit wir das einfach mal zum Abschluss haben, weil ich morgen in Düsseldorf einen Vortrag halte, habe ich jetzt gerade mal mir da, weil wir alle kennen so diese Charts, was wurde aus einem Dollar, ich sag mal von XY tot bis heute. Ich habe das jetzt mal nominal errechnet und zwar vom Jahr 1900 bis 2022. So, da hast du mit Termingeld, und das ist Vorsteuern, mit Termingeld nominal dein Geld um 0,4% verbessert. Also du bist 0,4% besser als die Inflation. Jetzt rechnest du die Steuer ab, dann weißt du, du rutschst mit deinen Bargeldeinlagen auf Sparkonten leicht in. Das heißt also, da hättest du von 1900 bis heute in 120 Jahren praktisch nominal weniger Kaufkraft als vor 120 Jahren. So, mit Anleihen hättest du in dieser Zeit immerhin eine annualisierte Rendite von 1,8. Ja, nehmen wir an, wenn du da, sage ich mal, so einen durchschnittlichen Zins hast, sage ich mal, von 4,5 bis 5 für diese langlaufenden Anleihen, ja, dann geht da, sage ich mal, so 25% Steuern weg. Also ich sage mal, irgendwo so in der Größenordnung, ich sage mal, 25 bis 30% Steuern, je nachdem, wie hoch dein Einkommen ist. Ja, das heißt, da gehen bei 5%, sage ich mal, so irgendwo so 1,2-1,5% weg, wenn du nominal 1,8% Rendite hast. Ja, dann hast du da dein Vermögen auch kaufkraftmäßig leicht verbessert. So. Und bei Aktien war diese nominale Rendite immerhin bei 6,6%.
Okay. Ja. Natürlich ein enormer Unterschied.
Das ist natürlich ein enormer Unterschied. So, und selbst wenn du dann eben, ich sag mal, da eben dann auf die Dividenden, ich mal im Schnitt dann, ich sag mal, deine 3% oder 2,5 bis 3% Dividendenrendite hast, die du dann, sage ich mal, irgendwie mit 30% oder in Deutschland hätten wir ja mal im Moment sogar diese 25% versteuerst, ja. Da gehen dann halt, was weiß ich, von 3%, sagen wir jetzt mal ein Viertel weg, das wären 0,75%. Ziehst du die von den 6,6% ab, dann bist du bei 5,85%. Ja, das heißt, 5,85% wächst dein Vermögen praktisch jährlich.
Okay. Ja?
Also oder dein Vermögenswert praktisch.
Okay, also ich glaube, man kann festhalten, Helmut, Aktien sind trotzdem nach wie vor die beste Alternative eigentlich.
Ja, also langfristig ja. Kurzfristig kannst du natürlich sagen, wir kaufen heute Aktien, nächste Woche passiert irgendwas da in Israel, ja. Also ich sag mal, Iran und es wird ein Flächenbrand, ja. Dann rutschen die Aktien 30% nach unten. Da kannst du natürlich sagen, ja, guck mal, mein Festgeld, ja, da ist mein Festgeld. Die 4%, ja, bei Trade Republic, da ändert sich nichts. Erhalten, ja. Also kurzfristig, also kurzfristig ist Festgeld, ich sag mal, 4%, ja gut, ich meine, wir haben immer noch über 4% Inflation. Also verdienen tust du da auch mit dem Festgeld nichts. Ja, also mein ganz im Gegenteil, 4% Festgeld, da geht 1% für die Steuer weg, da bleibt dir 1% übrig, ja, weil viele vergessen ja, wenn du den Freibetrag dann ausgeschöpft hast, ja, und du musst ja bedenken, wenn jetzt die Zinsen steigen, hast du ja, ich meine, wenn du jetzt heute, das hat gestern einer berechnet, wenn du heute, ich sag mal, irgendwie 30.000 Euro hast mit 4%, dann hast du 1.200 Euro Zinsen, dann ist dein Freibetrag schon ausgenutzt. Ja, das heißt, vor 2 Jahren, da konntest du noch 1 Million auf dem Konto stehen haben und da wurden keine Zinsen besteuert. Ja, heute werden eben Zinsen dann eben schon, wenn du 40.000, 50.000 Euro im Depot hast, dann hast du dann deinen Freibetrag schon ausgeschöpft. Und kurzfristig sind sie stabiler als Aktien, weil Aktien können morgen 20% fallen. Aber wenn sich die Welt jetzt nicht komplett auf den Kopf stellt, ja, und ich weiß nicht, also da könnten wir jetzt auch wieder einen halben Abend drüber diskutieren, aber wenn man mal guckt, diese Zeit von 1900 bis eben 2022, ja, was wir da für Katastrophen mit 2 großen Weltkriegen hatten, ja, und trotzdem haben die Aktien eben, ich sag mal, alles, was es gab, outperformed, ja, also die Welt müsste sich schon auf den Kopf stellen, ja, dass das mit den Aktien aber das hängt auch irgendwo in diesem System drin, ja, dass eben Unternehmen dort sind, die innovativ sind, die sich ihre Märkte suchen, die immer weiter vorwärts kommen wollen. Ja, also das spricht überhaupt nichts dagegen, dass sich eben die Funktionsweise dieser Aktienmärkte in den nächsten Jahren eben, ich sag mal, jetzt komplett umdreht.
Ja, ja. Okay. Ja. Ich hätte noch mal, also ich, ja. René hat ja vorher schon angekündigt, es ist die letzte Frage, aber ich hätte trotzdem noch eine letzte Frage, Helmut, die mich einfach persönlich wahnsinnig interessieren würde, weil du hast jetzt Unternehmen wie Nestle schon seit Jahrzehnten im Depot, ja. Und ich glaube, deine erste Aktie, wenn ich es richtig im Kopf habe, war BASF 1982, wenn ich das
gerade auch... Also es waren zwei, BASF und Mercedes, ja.
Okay, ja. Und du hast ja jetzt wirklich über Jahrzehnte im Depot und die Dividenden stiegen immer weiter an.
Wie hoch sind mittlerweile deine persönlichen Dividendenrenditen? Weil die steigen ja dann durch die Anhebungen auf deinen Einstiegskurs immer weiter an. Also liegen wir mittlerweile bei 10, 15, 20 Prozent. Oder wie hoch ist da deine persönliche Dividendenrendite auf solche Aktien?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe ja mal diese Abrechnung meiner ersten BASF-Aktien, hatte ich ja mal sogar in der Story, hatte ich ja mal die Abrechnung, habe ich noch. Und das waren ja, glaube ich, irgendwie 1700 Euro. Also ich habe damals 25 BASF-Aktien gekauft für 3.400 D-Mark. Damals gab es den Euro noch nicht. Also umgerechnet ungefähr 1.700 Euro. Durch gewisse Splits und Kapitalmaßnahmen, ich habe dann mal, damit die Zahl wirklich stimmt, hatte ich Investor Relations bei BASF vor 2 Jahren angeschrieben. Ich habe gesagt, Leute, ich schicke euch hier mal als PDF eine Wertpapierabrechnung vom 28. Januar. Seitdem bin ich bei euch Aktionär. Und könnt ihr mir helfen mal, weil so lange zurück habe ich die Daten auch nicht, die Dividenden und die ganzen Kapitalerhöhungen, könnt ihr mir mal berechnen, was aus diesen 500 Aktien bis heute geworden wäre und wie viele Dividenden da eben geflossen sind. Das war jetzt irgendwie, das war 2022 oder so. Und dann haben die mir 2 Tage später auf einem Excel-Sheet das alles komplett aufaddiert. So, diese Aktien, die ich damals hatte, diese 25 Aktien, sind nach heutigem Wert durch Splits 500 Aktien. So, jetzt wenn du jetzt mal siehst, BASF hat im letzten Jahr, glaube ich, 3,40 Euro Dividende gezahlt, also 1.700 Euro Dividende. Das sind etwa der Anschaffungspreis der Aktien von vor 42 Jahren. Also das heißt, Moment, ich bin im Moment praktisch so gerade jetzt nach, und jetzt muss man sagen, das ist ja keine riesig wachsende Dividende, das ist eine stabile Dividende, aber auch BASF hat in den letzten 40 Jahren 3 oder 4 oder 5 Mal, ich müsste jetzt nachgucken, auch die Dividende gekürzt. Und auch jetzt ist es nicht ganz auszuschließen, die Geschäfte laufen wirklich nicht rund bei BASF, dass die, ich sag mal, also erhöht wird sie ja schon seit 2, 3 Jahren nicht mehr. Sie ist ja jetzt seit 2 Jahren eben stabil bei 3,40 und sie wird auch nächstes Jahr nach meiner Ansicht garantiert nicht steigen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie fallen wird. Also BASF wird alles dafür tun, die Dividende zu halten. So, aber man ist jetzt praktisch so nach 41 Jahren, ist man so, dass man eben praktisch 100% seines Kapitaleinsatzes von damals als Ausschüttung bekommt. Jetzt ist ja natürlich so, wenn du dann diese Dividenden auch noch reinvestierst. Ja, du musst ja bedenken, ich habe nicht alle BASF-Dividenden reinvestiert, aber ich habe eben dann in den ersten Jahren erstmal natürlich auch weitere Aktien gekauft, um eine breitere Streuung zu kommen und habe dann immer mal wieder, wenn der BASF-Kurs auch mal eine Schwäche hatte, auch mal ein paar BASF-Aktien dazu gekauft, sodass ich mittlerweile eben über 1000 BASF-Aktien im Depot habe. Ja, so, und das heißt, dann praktisch durch die dazu gekauften Aktien, die ja dann aus Dividenden kamen, also kein eigenes Eigenkapital erforderten, ist ja praktisch diese Dividende jetzt praktisch dann eben doppelt so hoch. Das heißt also, durch den Zukauf weiterer Aktien aus Dividenden kann man dann eigentlich sagen, hat man heute praktisch 200% Eigenkapitalverzinsung auf sein damals eingesetztes Kapital. Hätte ich jetzt alle BASF-Dividenden reinvestiert in die BASF-Aktie, wäre es wahrscheinlich noch mehr. Weil ich habe eben gerade in den ersten Jahren die Dividenden natürlich benutzt, um mein Klumpenrisiko abzubauen, weil ich hatte ja anfangs 4 Aktien und ich wollte halt dann möglichst bald eine 5., 6., 7. Aktie. Ja, aber ich habe dann so 2, 3 Mal in den letzten 15 Jahren in Schwächephasen eine BASF dazugenommen. Ich überlege mir das im Moment auch, weil der Aktienkurs ist ja, die Aktie war bei über 70 Euro. Wir dümpeln jetzt so, ich sag mal, irgendwo so um die 40 Euro herum. Ja. Und trotzdem war es ein hochprofitables Geschäft. Aber das ist eben auch so ein Beispiel, wo man sieht, was diese Zeit einfach dann eben macht. Ja? Also es geht mal rauf, es geht mal runter, der Aktienkurs ist volatil. BASF ist auch so ein Fall, da ist ein paar Mal die Dividende gesenkt worden, ja, weil es eben ein zyklisches Industrieunternehmen ist. Aber am Ende ist die Dividende halt, ich sag mal, nicht nur ein bisschen, sondern extrem viel höher als eben vor 40 Jahren.
Ja. Wahnsinn. Also ich glaube, Helmut, mit diesem Beispiel, mit diesem extrem motivierenden Beispiel, ist ein super Schlusssatz, wenn man so will. Ja. Genau das ist das, glaube ich, wo wir, René und ich, unbedingt auch irgendwann mal hin möchten, wo auch viele da draußen hin möchten. Und da bist du, glaube ich, kann ich nur noch mal sagen, Helmut, ein super Beispiel, bist sehr motivierend für uns und deswegen freuen wir uns, dass du heute mit dabei warst, weil wieder ein super lehrreiches Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, habe ich gerne gemacht. Also dann, wie gesagt, ich drücke euch natürlich die Daumen und ihr werdet das schaffen, ganz einfach. Ihr müsst dabei bleiben. Ja, das dabei bleiben ist alles. Ja.
Alles klar. Also dann bis zum nächsten Mal, Helmut.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr beiden. Ne? Also, tschüss.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.